Heute Nachmittag hätte ich gerne über einen Bereich gesprochen, was die Entwicklung und den Lauf des Reiches Gottes betrifft. Was in der Welt geschieht und passiert, werden wir ja ganz reichlich versorgt. Und heute geschieht irgendwo etwas in einem fernen, anderen Erdteil und in Minutenschnelle erreichen uns dann die Nachrichten. Aber auch Gott hat seinen Plan. Und auch Gott arbeitet und löst Ereignisse aus und ein, liebe Geschwister, die wir beachten sollten. Weil die von Gott eingeleiteten Ereignisse und Geschehnisse für uns Orientierungshilfen sein können. So eine Art Zeichen, die Gott setzt. Schon als der Jesus gekommen ist, wurde ein Zeichen gegeben. Und das habt als Zeichen, ihr werdet das Kindlein nicht wie üblich, sondern in einer Krippe liegend vorfinden. Und der Herr Jesus, der hat sich auch an die von Himmel her gegebenen Zeichen gehalten. Er konnte sie richtig deuten. Und so dürfen wir das, was Gott einleitet, was Gott tut, als Liebeszeichen und Orientierungszeichen für uns sehen und erkennen. Jetzt möchte ich über die letzte Wegstrecke der Gemeinde Jesu sprechen. Wir sind so in etwa die Endzeitgeneration. Ob das jetzt noch 3 Jahre geht oder 30 Jahre geht, von der Ewigkeit her sind die Jährchen gar keine große Bedeutung. Aber die letzte Wegstrecke der Gemeinde Jesu ist etwas holprig und etwas schwierig. Da werden nicht alle das Ziel erlangen. Es gibt da eine sogenannte Siebung. Und so haben wir auch Endzeithinweise, damit wir Vertrauen fassen und bei alledem merken, wenn es so kommt, wie es vorausgesagt hat, dass unser Vertrauen zu ihm gestärkt wird. Jetzt aber ein Wort aus Matthäus 24, die Verse 1 bis 13. Das stand mir heute Nachmittag so vor Augen. Und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Ich habe eine Übersetzung, die sagt: Seht nicht nur das Äußere. Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerstört werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann das geschehen wird, und was wird das Zeichen sein deines Kommens, und für das Ende der Welt. Also das Zeichen seines Kommens ist so plastisch und deutlich von Jesus vorausgesagt, dass des Menschensohn kommen wird mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und sein Zeichen seines Kommens wird für alle zu sehen sein. Und dann noch das Dritte, das Ende der Welt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere und ein Königreich gegen das andere erheben. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist erst der Anfang der Wehen. Da geht es um Geburtswehen. Da wird manches herausgeboren in dieser letzten Zeit, bei der letzten Wegstrecke der Gemeinde Jesu. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Jetzt möchte ich gern, um die Tragik, die hier zum Ausdruck kommt, gut beschreiben zu können, über den 12-jährigen Jesus sprechen. Mit 12 Jahren hatte er Mitspracherecht in Israel. Der konnte aber da nicht über Dinge reden, die nicht mit der Bibel, mit dem Plan Gottes zu dienen hätten. Der konnte schon gar nicht darüber reden, dass er mal keinen Bock hat. Solche Darlegungen, die gab es damals nicht. Denn wenn da im Tempelbereich gesprochen wurde, da waren alte, bibelfeste, bibelwerte Leute waren dann da. Und wenn da jemand etwas geredet hat, was mit der Bibel, mit dem Wort Gottes nicht im Einklang war oder die Ehre Gottes auch nur im geringsten verletzt hat, der wurde gleich weggeschoben. Der hatte dann kein Spracherecht mehr. Da konnte nicht jeder reden, der gut reden konnte. Es war sehr entscheidend, was man da geredet hat und wie man da geredet hat. Das waren Ordnungen und Vorschriften im Tempelbereich. Und als Jesus 12 Jahre alt war, ist er mit den Eltern auf sicher ein von Gott geordnetes Fest nach Jerusalem gekommen. Gott hatte das angeordnet, zum Beispiel Passafest oder Laubhüttenfest. Das war selbstverständlich keine Pilgerreise nach Mekka oder sonst irgendwohin, um Augen zu belustigen oder sich abzulenken oder nur Geld zu machen oder sich innerlich seine Interessen zu befriedigen. Das war Jerusalem und der Tempelbereich. Ich schließe daraus, dass es im Millennium Jesu Christi ähnlich laufen wird. Da wird es Gesandtschaften geben von allen Landen und wer da nicht solidarisch ist und nur den Segen des Millenniums genießen möchte, Regen haben möchte, Fruchtbarkeit für sein Land haben möchte, Sicherheit haben möchte, versorgt sein möchte, der muss sich schon an diese Anweisungen Gottes dann wenden. Göttliche Ordnung noch auf der alten Erde. Und obwohl das noch auf der alten Erde sein wird, liebe Geschwister, sagt doch der Prophet, voraus, so wahr, als ich lebe, spricht der Herr, wird alle Welt voll werden von der Herrlichkeit des Herrn, weil Jesus die Regie da hat, nicht spitzfindige Politiker und Riesen, Energieriesen, Atomriesen da an der Herrschaft sein werden, nicht Militärriesen, Finanzriesen, sondern weil Jesus die Regie hat, wird die Herrlichkeit Gottes in Erscheinung treten. Greifbar, fühlbar, fassbar für die ganze Menschheit hier auf dieser Erde. Sagt mir doch, Geschwister, ist das nicht jetzt im kleinen Kreis schon so ähnlich, wenn 2 oder 3 beisammen sind im Namen Jesu, dass da eine ganz andere Atmosphäre ist? Brannte nicht unser Herz, da er mit uns redete? Wenn Gott das Wort Raum bekommt, wenn Jesus durch Glauben und einfache Darlegungen des Wortes Gottes, wenn Jesus vergegenwärtigt werden kann, da ist doch eine ganz andere Atmosphäre da. Und so ging Jesus, weil das so verordnet war. In ihm war der Gesetzgeber, Gott war in Christus. Und er hat das Gesetz, das er gegeben hat, auch befolgt. Er hat bewiesen, dass man das Gesetz als Mensch halten kann. Und dass das Gesetz gut und heilig ist und Segen bewirken kann. Jetzt war aber dann noch etwas geschehen. Mit 12 Jahren war er sehr reif geworden an Gnade, an Alter und in Vernunftsbereichen. Er war so alt geworden, dass er eine ganz feine, für mich sehr wichtige Lektion gelernt hat. Das war das erste Mal, dass er in göttlicher Weise Prioritäten gesetzt hat zwischen seinem Vater im Himmel und seinen irdischen Eltern. Wenn man die Begebenheit des 12-jährigen Jesu im Tempel liest, da wird ein gesetzlich denkender, buchstabenbezogener Gläubiger denken, ja, hat er das vierte Gebot vergessen? Nein, das hat er nicht. Und als er in Kapernaum sprach und mitten im Reden war, und da kommen Leute zu ihm und sagen, du, deine Mutter und deine Brüder sind draußen. Wenn die von Nazareth bis nach Kapernaum gelaufen sind, da muss was vorliegen. Und jetzt könnte man wieder meinen, der Herr Jesus hätte menschliche Härte. Göttliche Konsequenz und menschliche Härte sind zwei Paar Stiefel. Da darf ich von Jesus so viel lernen. Und das ist geschrieben, damit wir alle lernen müssen. Das vierte Gebot ist nicht aufgehoben. Wir müssen Eltern lieben, auch wenn sie 80 und 90 sind. Und wenn Gebiss da ist und eine Brille mit hohen Dioptrienzahlen und wenn von Handy gar keine Ahnung da ist und vom PC, Ehre Vater und Mutter, das hat Jesus gehalten. Aber du sollst Gott, deinen Herrn, über alles lieben. Ich bin so dankbar, dass Gott Mensch geworden ist, liebe Geschwister. Und vorgelebt hat, wie es sein sollte. Und da kann ich eindeutig feststellen, das kann ich nicht, da bin ich gar nicht in der Lage dazu. Ich muss, um mich vor Gott zu rechtfertigen, ein Lamm opfern, damit ich vor Gott wieder Berechtigung finde und Lob und Dank. Das Lamm heißt für mich Jesus Christus. In dieser Einstellung mit 12 Jahren ging er mit in den Tempel. Bitte, das ist jetzt nicht böses Negativsehen und Urteilen. Schauen wir doch unsere 12-Jährigen nochmal heute an. Wie sind die beeinflusst? Wie sind die geprägt? Was treibt diese armen, armen jungen Menschen rum? Und die Alten sind mit Schuld an dieser ganzen Entwicklung. Und jetzt war er da. Und er hat er sich mit den Fragen des Himmels so sehr beschäftigt. Mit dem geschriebenen Wort so sehr beschäftigt. Mit den Leuten geredet, denen die Sache Gottes an erster Stelle stand, dass er keine württembergische Stunde gehalten hat. Das waren mehrere, denke ich. Ich hatte in den Ostländern in Rumänien, da liefen schon 3, 4 Stunden und das bei 3, 4.000 Anwesenden. Ich war da, ich erzähle das nicht nach, ich durfte da dienen Und wenn ich da gesprochen hatte, so meine 40 Minuten, wie ich das gewohnt war, oder 45 Minuten, je nachdem, wo ich mich befinde, dann habe ich gesagt, halt, halt, weitermachen, weitermachen. Dann habe ich gemerkt, du liebe Zeit, aber das ging dort. Da war eine Erwartungsatmosphäre. Da war fühlbares, merkbares Geisteswirken, weil Herzen bewegt wurden. Und hat Jesus da gesprochen, hat die Zeit der Heimreise vergessen oder nicht gewusst. Ich glaube noch nicht einmal, dass er vergesslich war in dem Alter. Und die lieben Eltern, die Mama, die ja Engelsbesuch gehabt hatte, und wie keine andere Frau die Fleischwerdung Gottes verstehen konnte, weil sie sich so hingegeben hatte, mir, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe das genau so. Das war bewegend für sie. Und die meinten, er würde mit anderen Verwandten unterwegs sein. Jetzt der Schock der Mama. Gibt es Mütterschocks? Ich hab so klein im Haus. Die eine, die war einmal unbeachtet über die Straße gelaufen. Und da musste ein Auto bremsen. Ich konnte es nicht mehr, ich hab's in dem Moment gesehen. Aber da hat die Mama einen Schrei rausgelassen, die war ganz heftig geschockt. Kennt Mutter Gefühle? Ich denke, Gott weiß, was eine Frau und ihre Gefühlswelt ist. Und ich denke, Gott weiß auch, was ein verantwortlicher Mann ist. Und jetzt stellt sie fest, wo sie schon so weit weg waren, er ist nicht da, er ist nicht dabei. Jetzt sind die zurück voller Sorgen. Und da sehen sie ihren Sohn bei den gelehrten Leuten, ihn, den Zimmermannssohn. Schaut, was Gott erwählt hat, welche Gestalt Gott angenommen hat, um auf diese Erde zu kommen, um Licht zu bringen in unsere dunkle, finstere Nacht. Der sitzt da und die Mama, wie gut kann ich sie verstehen. Mein Sohn, wir haben dich mit Schmerzen, du hast uns Schmerzen bereitet. Und jetzt die liebevolle Korrigierung. Was heißt denn Schmerzen bereitet? Wisset ihr nicht, Maria, du musst es doch wissen. Von der Engelsbotschaft her, wozu ich bestimmt bin und was meine Aufgabe ist. Wisst ihr denn nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist? Was haben wir hier? Ist es eine Versammlung, eine fromme Versammlung, oder ist das eine Sache Gottes? Ist Gott hier? Ich bete dafür und bin bereit, Wünsche zurückzustellen. Und ihr seid auch da. Ihr wollt Gottes Wort hören, nicht Streicheleinheiten empfangen, auch nicht Gesetzesschläge zu bekommen. Gottes Wort wollen wir hören, deshalb sind wir beieinander. Also, das war im Tempelbereich und ich habe das deshalb erklärt, liebe Geschwister, um das Verantwortungsempfinden des 12-jährigen Jesu zu Jerusalem und zum Tempel darlegen. Wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meinem Vater gehört? Ich bin doch dazu gekommen, meinen Vater zu verherrlichen. Mit meinem Kommen beginnt das Reich Gottes. Schaut, ich hatte vorhin erwähnt, um die Tragik herauszustellen, will ich jetzt über den 12-Jährigen sprechen. Wie begann unser Text? Und Jesus ging hinweg von dem Tempel. Was hat er wohl da empfunden? Das letzte Mal war er da. Ihr könnt es in der Matthäus-Version lesen. Da hat er ernst gesprochen, sehr ernst, Vergleiche angestellt. damit wir das Reich Gottes besser begreifen und verstehen. Und davor, zum Schluss noch, da steht im Abschnitt vorher, da hat er geweint über Jerusalem. Er, der doch sein wollte, in dem, dass es Vaters war. Aber es war nicht der salomonische Tempel. Es war nicht der Tempel von Nehemia und Esra. Es war der herodianische Tempel. Und wo er über Jerusalem geweint hat, hat er gesagt, wie oft habe ich euch versammeln wollen? Ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen. Also war es das letzte Mal, dass er im Tempel war und traurig wegging. Ihr werdet mich jetzt nicht mehr sehen, bis dass er spricht, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. In jedem Gotteskind sind diese göttlichen Pläne, Verheißungen, ein Erwartungsgut, denn wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und die muss immer wieder belebt werden. Gott will diese Erwartung, biblische Verheißungserwartung, in dir stärken, weil Jesus wiederkommt. Und wenn nicht in der Gemeinde, wenn nicht bei den Wiedergeborenen diese Erwartung auf das Kommen Jesu geweckt, gestärkt werden kann. Nicht nur leere Abläufe, Formabläufe. Da muss etwas bewegt werden in unserem Innern. Da muss etwas berührt werden. Und das kann kein Mann. Das muss der Geist Gottes da tun. Gott muss wieder wirken können in unseren Versammlungen. Und jetzt ging Jesus weg. Und die Jünger, die so viel von ihm gehört hatten, so viel mit ihm erlebt hatten, spürten seinen Schmerz nicht, dass er geweint hat über Jerusalem und was das für ihn bedeutete, dass er jetzt nach Golgatha musste, in den Garten gemusst hat, wegen dir und wegen mir, und dass sie ihn alle verlassen würden. Verraten würden, verleugnen würden. Könnt ihr es fassen, wenn ich euch sage, das habe ich alles getan? Ich habe immer gesagt, der Petrus, wie kann er? Wie kann der Judas das? Diese Personen, den Simon, nicht den Kephas, den Simon habe ich in mir gesehen, liebe Geschwister. Und wie oft habe ich ihn verlassen? Wie oft war ich feige, ihn zu bekennen? Vor einer Magd. Das sind Berichte der Bibel, die zeigen uns Gott und zeigen uns, wer wir sind. Ich betone, ich sage das nicht leichtfertig, ich habe auch den Koran, war viel unter dem ismailischen Bereich. Ich kann sagen, so etwas wie die Bibel gibt es nirgends, liebe Geschwister. Ein Buch voller Gottes Weisheit und Gottes Liebe. Und jetzt kommen die Jünger und zeigten ihm die Prachtbauten des äußeren Tempels mit den Steinen des Herodes gebaut. Schau einmal, der Stolz des Juden. Und Jesus hatte schon, oder war es Gott in ihm? Die Taube war ja schon auf ihn am Jordan. War es Gott, der gesagt hat, breche diesen Tempel? Er meinte den Leib. In 3 Tagen will ich ihn wieder aufbauen. Und die Juden, die verstanden unter Tempel nur das, was sie produziert und gebaut hatten, unter herodianischer Anleitung. Es gibt eine herodianische Frömmigkeit, die sympathisiert und paktiert mit Rom, liebe Geschwister. Bitte versteht's nicht falsch. Ich komme in Kreise, die werden von anderen als Hure beschimpft. Welche Torheit, welche Hartherzigkeit. So nicht, liebe Geschwister. Aber Tatsache ist, dass Herodes auch Tempel baut. Und Tatsache ist, dass der Sohn Davids auch Tempel baut. Beide Söhne. Der leibliche Sohn, der David, natürlich, und der Salomo. Und Jesus Christus aus lebendigen Steinen. Bist du so ein lebendiger Stein? Ist das Leben des auferstandenen Christus in dir? Wer an mich glaubt, wie die Schrift das sagt. Ich bin verantwortlich vor Gott, schriftgemäßen Glauben hier zu wecken. Nicht mit meinem Wissen, nicht mit meinen Erfahrungen, die habe ich Gott sei Dank, aber mit dem Worte Gottes. Die Jünger, die hatten das äußere Bereich. Und jetzt muss Jesus bemühen, zu erklären, die äußere Form, da wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Brauche ich euch nicht erklären, dass sich das buchstäblich erfüllt hat im Jahre 70. Unter der damaligen politischen Weltmacht Roms. Tragisch und traurig. Aber bei dem allem, bei dem Zerbrechen von äußeren Formen und Rituale und Gebräuche bleibt eins doch bestehen von der Gemeinde Jesu. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Glied am Leibe Jesu. Ich schildere das mit Jesus, weil wie er eine schwierige letzte Wegstrecke hatte zur Vollendung. Über Leiden, über Kreuzigung, über Tod und Lob und Dank auch Auferstehung. Das ist der Weg der Gemeinde Jesu Christi haargenauso. Gott macht das bei dir und bei mir, wenn er uns vollenden möchte, auch so. Aber Lob und Dank nicht so hart, wie er es bei seinem einzigen Sohn gemacht hat. Den hat er nicht verschont. Weißt du, wie er es bei dir und bei mir macht? Er lässt uns nicht versuchen über unser Vermögen, sondern macht das die verordnete Versuchung, die Zulassung Gottes so ein Ende nehme, dass wir durchhalten können. Kleine Illustration, so aus meinem Erfahrungsbereich. Ich hatte mit einer Jugendgruppe im Allgäu, hatte ich Jugendfreizeit. Ich denke schon, die 15 waren das. Und junge Leute nun, die brauchen schon einmal auch ein bisschen Äußerliches. Nicht Drogen, nicht Zigaretten, nicht Alkohol. Aber ein bisschen so von dem, was Gott geschaffen hat. Von der Natur können wir, haben sie gefragt, nicht einen Tag in die Berge da reinreisen. Da sage ich, aber doch, ich habe doch Verständnis für euch junge Leute, ich war doch auch einmal jung. Da fuhren wir da hinein. Das war am Oberjochpass, wenn sich jemand da auskennt. Da war hinten lang. Da fuhren wir da hoch. Mit den 15 Leutchen, die wir waren, dann kommen wir an die Grenze. Damals gab es noch kein Schengen-Abkommen. Jetzt wollten wir da reingehen. Jetzt hat eins unter unser Mädels doch den Ausweis vergessen. Jetzt haben die das Mädel nicht reingelassen. 14 hätten rein dürfen und eins nicht. Ja, was machen wir jetzt? Die hat ein ganz belämmertes Gesicht gemacht. Jetzt soll sie ausgestoßen, ausgeschieden werden. Soll sie das Opfer bringen? Wir anderen haben gefragt, sollen wir das von ihr verlangen? Dann haben wir gesagt, nein, wir gehören zusammen. Wir sind eine Gruppe, dann bleiben wir alle da. Und dann saßen wir da vor der Grenzstelle und haben uns ein bisschen enttäuscht angeguckt. Was es da für Gedanken in den Köpfen gegeben hat, weiß ich auch nicht, muss ich auch nicht wissen, aber ahnen kann ich's. Und da schauen wir da hoch an der Grenze, es war da so ein höherer Berg, da war ein Kreuz da oben, haben wir gesagt, jetzt müssen wir das Ziel ändern. Das, was wir wollten, haben wir nicht erreicht, aber da oben ist das Kreuz, das ist doch ein schönes Ziel. Jawohl. Wir haben wieder Interesse gefasst miteinander und waren uns einig, da gehen wir hoch. Und jetzt sind 15 Flachlandtiroler auf den Berg bestiegen. ohne Ausrüstung, ohne Bergerfahrung, ohne Bergführer. Ja, den Führer kenne ich wohl. Den sollte man dabei haben. Da sind wir losgestürmt, zuerst ganz wagemutig, voller Freude. Da war Elan da drin und hat es ein paar Stürmer gegeben, die sind da hochgerast. Und da höre ich einmal, als wir vielleicht so, na, ich denke, eine halbe Stunde unterwegs waren. Wir hatten gemeint, in anderthalb Stunden schafften wir das. Aber nur drei sind oben angekommen und das eben nach 3 Stunden, nicht nach anderthalb Stunden. So eine schwierige Wegstrecke, die wird unterschätzt. Es ist schon gut, wenn man da Erfahrung hat und sich von erfahrenen Leuten da ein bisschen beraten lässt. Und eine halbe Stunde unterwegs, da hört man einen Schrei. Das war unsere Elisabeth. Da war ein Steinchen ins Rollen gekommen, das hatten oben die ausgelöst. Und hat ein paar mitgerissen, war nicht schlimm, es waren kleine Steine. Die kamen da die Spitz rausgeschrien, au, au, helft mir doch. Wir haben sie die Angst Elisabeth genannt. Also anwesende Elisabeths ausgeschlossen, ja. Nein, hat sie gesagt, nein, das ist mir zu gefährlich. Die wollte nicht mehr zum Kreuz. Es war zu beschwerlich und gefährlich. Und wie hat die am Thema gesagt? Die letzte Wegstrecke der Gemeinde Jesu. Und bei Jesu war sie auch schwer. Aber bei uns ist alles haargenau zugemessen. Glaubt mir Gott, dass er jedes Schäflein so behandelt, nicht pauschal behandelt, wie er es behandeln muss. Jetzt hatten wir noch eine Lilli, die war aus Frankreich, die war auf Besuch da. Die hatte für diese Wegstrecke zum Kreuz, hatte die Korkpantoffel angehabt. Richtige Schuhe, Bergschuhe hatte ja niemand angehabt. Aber die hatte Korkpantoffeln, die waren fürs Haus vielleicht da gut und vors Haus. Na, die ging dann auf einmal, schrie die auch, meine Schuhe sind kaputt. Die konnte auch nicht mehr weiter. Einen hat sie angehabt, den anderen hat sie in der Hand gehabt. Also Angst eignet sich nicht auf der letzten Wegstrecke, wenn wir dem Kommen des Herrn entgegengehen. Furcht ist nicht in der Liebe und die völlige Liebe zum Herrn, das ist haargenau das Rezept, um Angst und Furcht zu überwinden. Jetzt sind wir so lange dabei, aber zu lernen gibt es dann immer noch jede Menge. Die hat auch den Rückweg angetreten. 3 sind angekommen von oben. Die wurden mit einem wunderbaren Blick belohnt. Aber was sind die Hindernisse auf der Wegstrecke der Gemeinde Jesu, liebe Geschwister? Da werden einige Dinge werden da genannt. Das sind Empörungen. Schaut in die islamische Welt, im Moment jetzt nach Syrien. Schaut einmal, wie es da rumort. Und wer von den klugen Menschen kann sagen, wie das ausgeht. Erschütterungen in der Völkerwelt, Erschütterungen in der Finanzwelt, das hatte ich heute Vormittag erwähnt. Was das alles mit sich bringen wird, wohl dem, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt, nicht von Angst sich lähmen lässt, nicht von Pantoffelschuhe, sondern die richtige Schuhe, den richtigen Wandel hat. Denn zu dem Ziel gehört auch ein richtiger Wandel. Und da gibt es noch einige Dinge, die genannt werden müssen. Ganz besonders wird etwas herausgestellt. Und zwar, sehet zu, dass euch niemand verführe vom Heil in Jesus Christus. Da gibt es falsche Christusse. Da bin ich vor einiger Zeit stehen geblieben, habe gebetet darüber. Ja, was heißt denn Christus? Der Gesalbte, auf dem die Taube, der der Geist Gottes lebt. Also wenn es falsche Christusse sind, dann ist auch ein Geist auf ihnen. Das sind auch gesalbte Leute, aber nicht vom Himmel her gesalbte Leute. Ein Gesalbter und Beauftragter Gottes hält sich an die Bibel, liebe Geschwister, und hat keinen leichtfertigen Wandel. Liebe zu Gott. Auch dazu eine Illustration. Es gab, liegt schon mehrere Jahre zurück, im Anhang von Brennhemd und viele Zeichen und Wunder getan hat. Da in diesem Bereich, da gab es einen Mann, der war in diesem Schlepptau, das war der Reverend Lavry, hat er geheißen. Ein Inder war das gewesen. Und der hat tatsächlich Zeichen und Wunder getan. Wirkliche Wunder getan. Nicht nur irgendwie Scheinwunder. Da sind Wunder geschehen. Aber ich hatte ganz, ganz große Bedenken. Und ich bin mit der Sache konfrontiert geworden, weil Geschwister, die ich persönlich kannte, von dem auch angehaucht, waren von dieser Salbung, von diesem Geist. Und der hatte, nachdem er Wunder getan hatte, jede Menge Wunder getan hatte, das Vertrauen der Leute an sich gezogen, an seine persönliche Berufung, nicht aufs Wort bezogen, sondern auf sich bezogen. Und hat die so weit gebracht, dass sie der anschließenden Lehre, Christus würde kommen und in Indien seine Braut abholen, dass sie sogar zum Teil unter kriminellen Umständen ihre Konten abgehoben haben, ohne das Wissen ihrer Familienangehörigen, weil sie doch dabei sein wollten, wenn der Herr Jesus seine Braut holt. Wer will das nicht? Es gibt eine primitive Verführung, aber es gibt auch raffinierte Verführung unter falsche Christus, unter falscher Salbung. Und das ist gefährlich, weil da Wunder geschehen. Also Gott tut Wunder, versteht mich bitte nicht falsch. Gott tut Wunder, aber er gibt Jesus die Ehre. Jesus muss verherrlicht werden. Und es gibt wundersüchtige Leute wie die Pharisäer. Die hatten gesagt, Herr, lass uns ein Zeichen sehen. Die wollten ein Extrazeichen für sich haben. Jesus tat doch laufend Zeichen. Lass uns, wir Schriftgelehrten und Pharisäer, wir wollen dich einordnen. Wir wollen das Zeichen beim Beisein analysieren. Nein, Gott muss die Hinterfrager hinterfragen. Das gibt raffinierte Dinge. Wenn man Missionar und Evangelist ist, etwas auf einem zukommt, wenn man da nicht bibelfest, bibelgläubig ist, was da alles geschehen und passieren kann. Die sind abgereist mit ihrem Guthaben und nach einem Jahr war es verbraucht und da hat der Mann diese Leute nicht mehr gebrauchen können. Am Anfang dieser raffinierten Verführungsära, liebe Geschwister, schrieb mir ein Bruder, den ich eigentlich geschätzt habe. Lieber Heinrich, hat er mir von Indien geschrieben, ich habe deine Dienste immer so sehr geschätzt. Ich habe dich von Herzen lieb, glaube mir. Aber das ist so schade, dass du jetzt nicht da bist bei uns und zu den Zurückgebliebenen kehren wirst. Viele Leute sind dort umgekommen, weil sie gar kein Geld mehr hatten zum Heimreise und die Angehörigen sie nicht ausgelöst haben. Die sind elend umgekommen. Und die anderen, die zurückkamen, die waren so geschädigt. In denen war ein fürchterlicher Schaden war da. Schaut, die letzte Wegstrecke, da gibt's Empörungen, Aufstände, Rebellion gibt's da, Erdbeben, Tsunamis gibt's da und Atomkatastrophen, gewaltige Erschütterungen, aber wie las ich? Das ist erst der Anfang der Wehen. Die Verführung wird noch mächtiger sein. Wir müssen an Wunder glauben, weil es Gott sagt, aber nicht wundersüchtig werden. Und da steht etwas geschrieben. Ich kann es nur nehmen, weil es die Bibel sagt und ich das Ganze Gott überlassen kann. Wenn der falsche Prophet kommt und große Zeichen und Wunder tut, vor dem Tier zugunsten des Antichristen, da steht geschrieben, dass die Menschen mit Hilfe von Harry Potter so wundersüchtig geworden sind, egal wie viel Hokuspokus dabei ist und Geldmacherei, aber das, was an den Menschen geschieht, liebe Geschwister, ist eine teuflische Sache. Wundersucht wird da geweckt. Wenn ich mir die jungen Leute anhöre, ist tragisch. Ich habe einen seelsorgerlichen Fall, wo man hier in Deutschland das Erziehungsrecht entzogen hat über einem Kind, das sich geweigert hatte, weil in der Schule über Harry Potter Unterricht gegeben wurde, Filme gezeigt wurden. Ich erzähle das, damit wir sehen, welche Erschütterungen. Aber Angst machen möchte ich nicht. Das müssen wir bei der Verführung, beim Erdbeben und wenn es nicht nur kontinentale Erdbeben geben wird, vielleicht sogar ein globales Erdbeben. Der Prophet sagt einmal, dass die Erde taumeln wird. Und wenn es kosmische Beben geben wird, dass da Dinge geschehen, dann sieh zu, dass dein Glaube nicht erschüttert ist. Das hat Jesus deshalb vorausgesagt, betone ich noch einmal, dass wir unseren Glauben nicht erschüttern lassen. Wie nützlich, wie wertvoll ist mir die Bibel. Ich bin so dankbar und so froh, dass wir darauf hingewiesen sind. Sehet zu, dass euch niemand verführe. Bleibe wir bei einfachen Evangelium. Ich weiß auch um die Scientologen, wie raffinierte Lehre die haben, wie die an intellektuelle, hochgebildete Leute herankommen und mit ihren Lehren und Systemen Leute beeinflussen, sich an sie ziehen, mit dem Hintergedanken, Geld und Macht zu gewinnen, liebe Schwester. Das sind alles schreckliche Dinge. Aber bleiben wir dabei, wie der Apostel Paulus so deutlich einmal sagt, ich eifere um euch, aber mit einem göttlichen Eifer. Es gibt eine menschliche Eiferfähigkeit. Man kann für den Fußball eifern, man kann für eine Partei eifern, man kann für einen Menschen eifern, man kann für eine Konfession kann man eifern. Schon in der Bibel gab es das. Der eine sagte, ich bin apollisch, der andere sagte, ich bin käfisch. Und wieder der andere hat gesagt, ich bin paulinisch. Kenne ich alles, sehe ich alles. Wie gut ist es. Paulus sagt, ich eifere um euch mit einem Eifer, der kommt von Gott, dass ich Christus eine reine Jungfrau zubrächte. Und jetzt höre ich auch. Doch ich befürchte, wie die Schlange, die Eva, von ihrer Unkompliziertheit, von ihrer Einfachheit verführt wurde, auch ihr. Bitte, wenn jemand einen Beruf hat, da ist viel gefordert von ihm, da braucht er Fachwissen. Wer heute nicht lernt, sich nicht einfügen will, der bleibt auf der Strecke. Aber was Glauben betrifft, so ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht reinkehren. Kehr, was Glauben betrifft, zurück und vertraue Jesus. Ein, zwei Punkte will ich noch erwähnen. Bei diesen Entwicklungen wird die Ungerechtigkeit überhand nehmen. Und die Ungerechtigkeit, die ist wie ein falscher Prophet, die tarnt sich mit Aufrichtigkeit. Man kann das, was man vorhat, so sozial und gerecht kann man das alles hinstellen. und die Ungerechtigkeit nimmt überhand. Ich habe viele seelsorgerliche Einzelfälle, die ich nicht erwähnen kann hier. Aber mir tun die Leute leid, wenn ihnen Unrecht geschehen ist. Das ist noch gar nicht so schlimm, als wenn man dann mit seiner verletzten Seele, mit seinen Wunden nicht dahin geht, wo die geheilt werden können. So wie der barmherzige Samariter in die Herberge gebracht hatte, den Todkranken und Pflege von ihm verlangt hat. Und Versammlungen, Gemeinschaften sollten solche Stellen sein, Herbergen, wo gesund gepflegt wird. Und was hatte der barmherzige Samariter gesagt? Du musst das nicht umsonst, du kriegst Silbergaben, kriegst du dafür. Und ich komme wieder. Und er kommt wieder. Auch was die Gemeinden betrifft. Und das Gericht wird am Hause Gottes beginnen. Aber bist du geschädigt? Ist dir Unrecht geschehen, bitteres Unrecht? Komm mit deinen Wunden zum Kreuz. Es quillt für mich dies teure Blut, das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Christus starb für mich. Und die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Und was ist die Folge, wenn die Wunden nicht geheilt werden? Die Liebe, Timme übersetzt in den meisten Erkaltung, Abkühlungsprozess. So tragische Sache. Kehren wir zur ersten Liebe zurück. Was ist die erste Liebe? Wenn ich Jesus an die erste Stelle setze, nicht soll auf Erden Liebe mir werden, als du, Herzliebster, Jesu mein. Aber vergisst diese Versammlung nicht. Gott will Glauben stabilisieren und festigen. Wer aber beharrt, durchharrt, damit du lernst, in Geduld durchzuharren. Amen.